Okay, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Sachverständigen, sehr geehrte Vertreter der Bundesregierung. Das ist, ich habe jetzt die Ehre, das möchte ich nur gerade auch mal betonen, die 100. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit zu leiten, stellvertretend für Herrn Rüddel, dem wir von dieser Seite noch mal alles Gute und gute Genesung wünschen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur zweiten öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit am heutigen Tage, die ebenfalls eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit unseren Sachverständigen ist. Vorab möchte ich Sie bitten, sich mit Ihrem Namen im WebEx anzumelden, sodass Ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Das geht an die Sachverständigen. Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten, damit wir keine Rückkopplungseffekte haben und uns wechselseitig auch vernünftig verstehen können. Die im Saal anwesenden Abgeordneten bitte ich, sich mit dem Endgerät in die Sitzung einzuwählen und dieses Gerät stumm zu schalten. Die Fragen stellen Sie über die Tischmikrofone. Zum weiteren Verfahren komme ich gleich noch mal zurück. Wir behandeln heute zwei Anträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Pflegende Angehörige unterstützen, nicht nur in der Corona-Krise, Drucksache 19/18/95/7, sowie professionelle Pflege. Kräfte wertschätzen und entlasten, nicht nur in der Corona-Krise, Drucksache 19/19/13/6. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen dringt in ihrem ersten Antrag darauf, den Infektionsschutz für pflegebedürftige Personen und Pflegepersonen zu verbessern, indem diese Zugang zu regelmäßigen Tests auf Covid-19 bekommen und mit ausreichender Schutzkleidung ausgestattet werden. Zudem sollen neben anderen vorgeschlagenen Maßnahmen die Kommunen dabei unterstützt werden, ein Register für Notfalleinrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege einzurichten, an das sich pflegende Angehörige wenden können. In dem zweiten Antrag setzt sich die Fraktion dafür ein, dass Beschäftigte im Gesundheitsbereich, die besonderen Risiken durch Corona ausgesetzt sind, eine aus Steuermitteln finanzierte Prämie erhalten. Außerdem soll unter anderem die Ausweitung der Arbeitszeit auf bis zu 12 Stunden und die Verkürzung der Ruhezeiten auf bis zu 9 Stunden durch die Covid-19-Arbeitszeitverordnung umgehend zurückgenommen werden, um professionelle Pflegekräfte zu schützen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit unseren Sachverständigen zu diesen Fragen. Bevor wir beginnen, will ich aber noch einige Anmerkungen zum Ablauf der heutigen Sitzung machen. Die Anhörung insgesamt dauert 90 Minuten. In dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen Reihenfolge an die Sachverständigen stellen. Die Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen. Es wird immer eine Frage an eine Sachverständige oder einen Sachverständigen gestellt. Nach genau 90 Minuten werde ich die Anhörung schließen. Ich darf darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge, Fragen und Antworten möglichst kurz zu halten, damit wir in dieser Zeit viele Fragen gestellt werden können und viele Sachverständige zu Wort kommen. Am besten wäre es, wenn wir es hinbekämen, dass Frage und Antwort, ich sage mal, 2 bis 3 Minuten halt eben nicht überschreiten würden. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen bei der Beantwortung der Frage, ihre Mikrofone einzuschalten und sich mit ihrem Namen und ihrem Verband vorzustellen. Das erleichtert zum einen die Protokollierung der Anhörung, zum anderen können die Zuschauerinnen und Zuschauer die Sachverständigen den jeweiligen Verbänden bzw. Institutionen zuordnen. Den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, möchte ich an dieser Stelle herzlich danken. Des Weiteren bitte ich alle Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Ein Klingeln kostet, das ist bei uns sozusagen stehende Übung, 5 € für einen guten Zweck. Ich weise noch darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und zeitversetzt im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem können Sie die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestags abrufen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Das war die Formalien. Jetzt geht es in die Anhörung selber. Meine Damen und Herren, wir beginnen mit der Fraktion CDU-CSU. Und Herr Henrich stellt die erste Frage.
Ja. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich darf mich bei den Sachverständigen auch ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie in diesem außergewöhnlichen Format an der Sitzung teilnehmen. Die erste Frage geht an den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Wir haben mit dem 2. Bevölkerungsschutzgesetz beschlossen, allen Beschäftigten in der Altenpflege im Jahr 2020 einen gestaffelten Anspruch auf eine einmalige Sonderleistung in Höhe von bis zu 1.000 € zukommen zu lassen. Wir wären einfach dankbar, wenn Sie mal berichten könnten, wie die Umsetzung dieser Auszahlung in der Praxis bisher funktioniert und vor allem auch, ob alle Bundesländer den entsprechenden Betrag auf 1.500 € aufgestockt haben.
Herr Maul vom BPA, bitte.
Trotz der knappen Fristen muss man sagen, dass diese Abwicklung sehr, sehr gut funktioniert hat. Das betrifft sowohl die Seite der Pflegekassen als auch die Länder. Alle Länder haben sich zum Schluss beteiligt, Bayern mit einem etwas anderen Weg. Und überall dort, wo es dann Einrichtungen gab, die nur auf Landesebene tätig waren, hat dieses Verfahren wirklich reibungslos geklappt. Und all das, was vielleicht noch übersehen wurde, kann ja in einem zweiten Schritt nachgeholt werden. Und wir wissen das sehr zu schätzen, dass dort fast 1,5 Milliarden als Anerkennung für die Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen zur Verfügung gestellt wurden. Dankeschön.
Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die Frau Dittmar von der SPD-Fraktion.
Meine Frage geht an Herrn Professor Rothgang. Herr Professor Rothgang, in der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig ausreichend Pflegepersonal ist. Und die nach Ihnen benannte Rothgang-Studie zur Personalbemessung hat ja ergeben, dass es in der Altenpflege vor allem am Pflege- und Assistenzpersonal mangelt. Wie können wir sicherstellen, dass genügend gut ausgebildete Pflegehelferinnen dem Markt und Helfer dem Markt zur Verfügung stehen?
Herr Professor Rothgang.
Ja, wenn wir uns die Arbeitsmarktlage ansehen, dann sehen wir, dass sehen wir, dass bei den Fachkräften ja ein großes Defizit herrscht. Auf eine Person, die sich Arbeit suchen meldet, haben wir 5 offene Stellen. Bei den Assistenzkräften ist das ganz anders. Da haben wir im Moment noch mehr Arbeitssuchende als offene Stellen. Das heißt, da ist noch viel mehr Luft. Wenn wir uns jetzt auf die Personen konzentrieren, die wir eigentlich in erster Linie angesprochen haben, nämlich Assistenzkräfte mit 1- bis 2-jähriger Ausbildung nach Landesrecht, da ist der Arbeitsmarkt einigermaßen ausgewogen. Also ist bei weitem nicht so schlimm wie bei den Fachkräften. Aber trotzdem müssen wir Anstrengungen unternehmen, gerade diese Personen, wir haben die als QN3 bezeichnet, Qualitätsniveau 3 nach dem europäischen und deutschen Qualifikationsrahmen, da müssen noch weitere Kapazitäten geschaffen werden. Der Vorteil ist, die Ausbildung dauert nur 1 bis 2 Jahre. Das heißt, das wäre sehr viel schneller auf dem Markt. Und ich bedauere es ein wenig, dass in den Diskussionen, die wir hatten bei der konzertierten Aktion Pflege, jetzt auch im Versorgungsverbesserungsgesetz, wir diese Personengruppe nicht explizit ins Auge nehmen. Also das wäre mein Plädoyer, dass wir alles das tun, was wir tun müssen, um Fachkräfte zu gewinnen, zu halten. Das ist alles gut und richtig. Aber auch auf die zweite Linie gucken, Personen mit Ausbildung nach ein bis zweijähriger Ausbildung nach Landesrecht, dass wir da Ausbildungskapazitäten verbessern, Aufstiegschancen in die Gruppe hinein und aus der Gruppe hinein schaffen und so über Zeit dann das Personal bereitstellen, was wir dann vermisst haben in den Einrichtungen.
Vielen Dank, AfD, Herr Spangenberg.
Ja, ebenfalls vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Brigitte Bürlen von WIR, Stiftung Pflegende Angehörige. Frau Bürlen, es wird die Einrichtung eines Registers gefordert. Freie Notbetreuungsangebote, zum Beispiel in Kurzzeit- oder Tagespflegeeinrichtungen, sollen so besser vermittelt werden. Sie befürworten ein solches Register. Jetzt die Frage, soll die Meldung freier Plätze durch die Anbieter freiwillig erfolgen oder soll es eine Meldepflicht geben? Und wenn die Meldung freiwillig erfolgen soll, welche Anreize soll es dafür geben? Es ist ja ein gewisser Mehraufwand für die Anbieter zu erwarten. Vielen Dank. Vielleicht kann ich ja, vielleicht, wenn ich frage, etwas Ruhe haben. Ja, ist möglich? Danke.
Frau Bürlen.
Ich weiß nicht, vielen Dank für die Frage, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es ganz genau verstanden habe. Sie fragen nach einem Melderegister praktisch für Einrichtungen vor Ort in den Sozialräumen, wo man sich dann melden soll oder Pflegebedürftige sich melden sollen, wenn sie einen Pflegebedarf haben.
Habe ich das richtig verstanden? Also die Frage war, ob die Meldung freier Plätze durch die Anbieter dann freiwillig erfolgen soll oder soll es sogar eine Meldepflicht geben, dass sie verpflichtet sind dazu, das zu melden?
Sie meinte die Anfrage, ja. Also ich würde mal so sagen, es wäre aus Sicht natürlich von Angehörigen und auch von Pflegebedürftigen schon sehr sinnvoll, wenn man wüsste, welche Plätze frei sind und ob diese Meldepflicht dann, ob das eine Meldepflicht sein soll, die also gesetzlich geregelt ist und jeder muss die freien Plätze melden. Ja, aus unserer Sicht wäre das sehr sinnvoll. Inwieweit das die professionellen Anbieter machen, weiß ich nicht. Aber es wäre aus unserer Sicht sehr sinnvoll, ja.
Die Frage war, ging noch weiter, die Frage hat sie nicht beantwortet.
Nein, also komplexe Fragen. Herr Riebsam.
Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Sie haben gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft am 3. September ein Konzept für eine Corona-Prämie auch für Pflegekräfte im Krankenhaus vorgestellt. Wir werden dies umsetzen. Können Sie uns das Konzept bitte hier kurz erläutern?
Herr Kiefer.
Ja, Kiefer, GKV-Spitzenverband, Herr Abgeordneter, vielen Dank. Ich glaube, man muss zunächst vorschicken, bevor ich die Einzelheiten nenne. Wir haben ja sehr effektiv, glaube ich, eine Prämie auf den Weg gebracht für die Beschäftigten in der Altenhilfe und in der Altenpflege. Und man muss schon sehen, dass die Beschäftigten in der akutstationären Pflege ebenfalls zum Teil durchaus nennenswerte Belastungen durch Covid-19 stemmen mussten und auch einer besonderen Risikolage ausgesetzt sind. Darauf zielt dieser Vorschlag von GKV-Spitzenverband und DKG. Im Konkreten glauben wir, dass es wichtig ist, einen Weg zu finden, zielgenau. Das heißt, es sollen diejenigen Beschäftigten und Häuser erreicht werden, die tatsächlich Covid-19-Patienten behandelt haben. Und wir sollen in den verschiedenen Gruppen der Krankenhausbeschäftigten auch diejenigen erreicht werden, die entsprechend mit der Pflege natürlich befasst waren oder mit vergleichbaren Dingen. Das ist die Grundidee dieses Konzepts. Wir haben vorgesehen und vorgeschlagen ein Volumen von roundabout 100 Millionen Euro. Und wir schlagen vor, dass der Gesetzgeber dann auch definiert, dass diese Vorgehensweise dann letztendlich in der konkreten Ausgestaltung, dritter Punkt, zwischen den Arbeitgebern, also den Krankenhausträgern und den Interessensvertretungen des Personals im Detail ausgehandelt wird. Unser Fokus liegt dabei im Vorschlag auf die Pflegekräfte, die am Bett die Versorgung von Covid-19-Patienten durchgeführt haben. Und ich glaube, das ist eine vernünftige Operationalisierung zielgenau. Weil wir haben ja im Gegensatz zur Altenpflege auch eine nennenswerte Situation, die ich gar nicht kritisiere, aber die man zur Kenntnis nehmen muss, dass auch aufgrund des Lockdowns, des vorsorglichen Nichtdurchführens von planbaren Eingriffen eine Situation, dass einige nennenswert große Beschäftigungsgruppen im Krankenhaus eben nicht voll ausgelastet waren. Und ein Stück weit die Arbeit dann eben auf diejenigen zu konzentrieren, die es die tatsächlich Covid-Patienten versorgt haben. Das ist die Idee, also das Prinzip der Anerkennung zielgenau ausgestaltet. Und das gibt eben einen Unterschied zum Thema der Altenpflege, wo natürlich alle beschäftigten Gruppen in unterschiedlichem Umfang mit der Situation umgehen mussten.
Ja, vielen Dank, FDP-Fraktion, Frau Wissing.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Einzelsachverständigen Carsten Drude vom BLGS. In der BLGS-Stellungnahme wird die Ausbildungsoffensive Pflege angesprochen, die als Fortsetzung der AG1 der konzertierten Aktion Pflege ihre Arbeit weiterführt. Inwiefern sehen Sie das Ziel der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten durch Mängel in der Lehrerausbildung und bei der Qualifikation der Praxisanleitenden gefährdet und warum?
Herr Drude.
Ja, Carsten Drude, BLGS. Herzlichen Dank, Frau Westig, sehr geehrter Herr Weinberg. Das ist in der Tat flächendeckend bei unseren Rückmeldungen unserer Mitglieder und Mitgliedsschulen ein sehr, sehr heikles Thema. Wir arbeiten da gern mit in der AG, das ist keine Frage. Wir haben uns auch dieses Ziel da auf die Fahnen geschrieben, die Kapazitäten zu erhöhen. Aber es fängt eben, wo fängt gute Pflege an? In der Tat in der Ausbildung. Und strukturell ist es so, dass flächendeckend natürlich viel zu wenig Lehrende an den Schulen vorhanden sind. Das liegt unter anderem auch an Studienkapazitäten an den Hochschulen. Es gibt nach wie vor Bundesländer, die überhaupt gar keine Pflegepädagogen ausbilden. Andererseits gibt es natürlich auch inhaltliche Mängel an den Hochschulen. Also es gibt explizit an einige Hochschulen, die nicht mal das Kernfach Pflegewissenschaft in ihrem Lehrplan, in ihren Curricula oder Prüfungsordnungen haben. Und der zweite Teil der Frage, Praxisanleitung wird, das hat sich jetzt vor allem in Corona-Zeiten gezeigt, dass das noch nicht, diese wichtige Tätigkeit noch nicht die Wertschätzung erfährt, die es eigentlich erfahren müsste. Also Praxisanleitung wird sehr, sehr häufig, trotz dieser erhöhten Stundenvorgaben im Gesetz oder in der Prüfungsordnung, wird immer noch sehr, sehr rudimentär behandelt und die Personen in den Einrichtungen müssen das ja en passant oder nebenbei durchführen. Und das ist katastrophaler Zustand, wie ich finde. Da ist dringend strukturell Nachbesserung durchzuführen. Danke.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Kollegin Möhring von der Linken.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an die Einzelsachverständige Dr. Tine Haubner. Frau Dr. Haubner, Sie weisen ja in Ihrer Stellungnahme auf grundlegende Defizite hin, die Sie sogar als Dilemma beschreiben. Und zwar sei zu befürchten, dass jede Verbesserung für pflegende Angehörige zugleich aber auch die Gefahr erhöht, dass gering qualifizierte Laienpflege im häuslichen Bereich als Standard zementiert wird. Und dennoch fordern natürlich und verständlicherweise Betroffene und auch regierungsnahe Beiräte dringend Sofortmaßnahmen für pflegende Angehörige. Und meine Frage ist, wie könnte dieses Dilemma aufgelöst werden?
Frau Dr. Haubner. Sie müssten das Mikrofon ausschalten. Einschalten. Jetzt ist es eingeschaltet. Nee, jetzt ist es wieder ausgeschaltet.
Können Sie mich hören?
Jetzt. Jetzt.
Es tut mir leid. Jetzt bin ich hoffentlich zu hören. Vielen Dank. Zu Ihrer Frage. Also erstmal begrüße ich den Antrag der Grünen Bundestagsfraktion zum besseren Schutz und zur Unterstützung pflegender Angehöriger, weil damit natürlich eine lang oder meist vernachlässigte Thematik, nämlich die informelle häusliche Pflege, auf die politische Agenda gesetzt wird, die ja auch die tragende Säule der pflegerischen Versorgung in Deutschland ist. Wobei ich so ein bisschen Probleme habe mit dem Systemrelevanzbegriff, weil wir uns immer fragen müssen, für welches System ist diese informell häusliche Pflege eigentlich relevant und inwiefern nimmt die sozusagen auch Rücksicht auf die enormen Belastungen in der informell häuslichen Pflege. Was ich vor dem Hintergrund der extremen Belastung von pflegenden Angehörigen und nicht nur in Pandemiezeiten, das ist mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, sagen würde, ist, dass es auf der einen Seite, wenn man überhaupt Dilemmata dieser Größenordnung auflösen kann, dass man auf der einen Seite einen Ausbau braucht von professionellen Versorgungsangeboten. Damit schließe ich mich auch der Empfehlung des Unabhängigen Beirats zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege an, die eben auch eine Verbesserung im Sinne eines Ausbaus der professionellen Pflegeinfrastruktur gefordert haben und das eben über Investitionen in professionelle pflegerische Versorgung. Und auf der anderen Seite die informelle häusliche Laienpflege sollte aus meiner Perspektive eine zusätzliche, eine ergänzende und keine materiell, sozialpolitisch oder infrastrukturell indirekt erzwungene Leistungserbringung sein. Das heißt, damit sozusagen die Pflege durch Angehörige ihren spezifischen Eigensinn entfalten kann, der sich eben ganz grundsätzlich von professioneller Pflege unterscheidet und eine ganz eigene Qualität darstellt, das funktioniert nur, wenn sozusagen häusliche Pflege durch Angehörige nicht mehr mit einem Armuts- und Gesundheitsrisiko verbunden ist, wie es leider immer noch in der Bundesrepublik der Fall ist. Und um das sozusagen zu ändern, zu verbessern, brauchen wir eine qualifizierte Bedarfsplanung, wir brauchen professionelle Versorgungsangebote und wir brauchen ausreichende Kompensationsleistung und soziale Absicherung für pflegende Angehörige, wie Lohnersatzleistung und Rentenleistung.
Vielen Dank. Kollegin Schulz-Asche von Bündnis 90 Die Grünen.
Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Herrn Pirmke. Und zwar möchte ich fragen, welche Probleme sich ganz besonders und zusätzlich während der Corona-Pandemie bislang in der Versorgung älterer Menschen und pflegebedürftiger Menschen gerade auch für pflegende Angehörige ergeben hat und welche Empfehlungen ergeben sich daraus, neben der Flexibilisierung zum Beispiel von Geldleistungen, um die pflegerische Versorgung, auch die professionelle pflegerische Versorgung zu verbessern? Sind die aktuellen professionellen Pflegestrukturen ausreichend, um die Angehörigen in ihrer Arbeit zu unterstützen?
Herr Pelmke, wir sehen Sie direkt nicht, aber es könnte ja sein, dass Sie mit Telefon zugeschaltet sind.
Doch, nicht zu hören.
Jetzt sind Sie zu hören, ja.
Okay, wunderbar, das ist ja schon was. Herzlichen Dank. Ja, danke für die Frage. Also da lässt sich jetzt vieles zu erzählen. Es ist natürlich so, würde ich mal sagen, auch, dass die Situation in der häuslichen Pflege schon vor Corona schlecht war. Das muss man sich vielleicht auch nochmal in Erinnerung rufen. Das ist jetzt nicht erst durch Corona passiert. Es hat sich durch Corona zugespitzt bei vielen, so würde ich es mal beschreiben wollen. Und das hängt auch damit zusammen, dass man im Vorfeld vieles versäumt hat. Ich sage mal nur die Stichwörter Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Das ist gerade schon gefallen, Lohnersatz für pflegende Angehörige, aber auch zum Beispiel Entlastungsbudget, was ja im Koalitionsvertrag drinsteht, aber immer noch nicht umgesetzt wurde. Das wäre wahnsinnig wichtig, jetzt in der aktuellen Situation darauf zurückgreifen zu können. Wenn man jetzt mal so ein bisschen den Blick vielleicht nochmal auf die Pflegeinfrastruktur richtet, wäre es mir wichtig, auch nochmal auf die Kurzzeitpflege kurz einzugehen, denn die Entwicklung ist wirklich auch dramatisch. Wir haben, anstatt dass wir einen Ausbau in der Kurzzeitpflege haben, erleben wir einen Rückgang in der Kurzzeitpflegeeinrichtung. Das ist von 2011 bis 2017 um 470 Einrichtungen geschrumpft. Und im gleichen Zeitraum sind 800.000 Menschen in der häuslichen Pflege hinzugekommen. Da kann man sich natürlich ausrechnen und ausmalen, dass dann die Wartezeiten auf so einem Platz immer weiter steigen, oft ja auch bei einem Jahr liegen. Das ist einfach bei einer Leistung, die im Akutfall greifen muss, wenn zum Beispiel Pflegepersonen erkranken. Einfach ein absolutes No-Go. Es ist eine Leistung, die auf dem Papier existiert, aber nicht vor Ort wirklich genutzt werden kann. Und das führt alles dazu, was man sich vor Ort nicht nutzen kann und welche Strukturen vor Ort nicht sind. Das müssen die Familien alles auffangen und umso mehr steigt die Belastung. Also da muss man zum Beispiel dringend auch ansetzen, ist eben schon gefallen, und auch nicht, sage ich mal, mit einer Zeigefingermentalität rangehen, wer hat jetzt die Verantwortung, sondern da müssen auch Bund und Länder gemeinsam Investitionsprogramme auch auflegen, auch zum Beispiel eine feste Quotierung in der Kurzzeitpflege, in der stationären Pflege mit Kurzzeitpflegeplätzen wäre eine Option. Das ist sehr, sehr wichtig und kurz auf das Register möchte ich auch noch eingehen. Ich finde es eine gute Idee, eine Übersicht zu schaffen vor Ort, aber wir müssen dieses Register auch füllen. Wir brauchen keine Register, sage ich mal, die alles zeigen, was wir nicht haben. Wir brauchen Register, die zeigen, was geht und da muss dann immer der Ausbau der Pflegeinfrastruktur dann wirklich mitgedacht werden.
Vielen Dank. Frau Behrens von der SPD-Fraktion.
Ja, meine Frage richtet sich an die BAG Selbsthilfe. Frau Doker, welche Maßnahmen halten Sie für besonders wichtig, um diejenigen, die pflegen und alle, die gepflegt werden, vor Infektionen zu schützen? Nicht nur SARS-CoV-2, sondern insgesamt, wie kann man die Betroffenen vor Infektionen noch besser schützen?
Frau Dr. Doker.
Miri Doker, BAG Selbsthilfe. Für uns ist tatsächlich die Versorgung mit Masken und Schutzausrüstung ganz zentral gewesen während der Pandemie. Das war auch eines der Hauptthemen in den Videochats bei den Selbsthilfegruppen. Und offenbar hat es da teilweise schon auch gehakt an der Erstattung. Wir haben schon auch Rückmeldungen, dass Masken auf einmal als Alltagsgegenstände des täglichen Bedarfs eingestuft werden und mitgeteilt wurden, dass sie nicht mehr erstattungsfähig sind. Wir haben auch die Rückmeldung, dass die Pauschalen nicht ganz ausreichen, gerade bei schutzintensiven Versorgungen. Und insoweit würden wir uns wünschen, dass es auch noch mal eine Ausnahmeregelung über diese Erhöhung der Pauschalen hinaus gibt für schutzintensive Versorgungen, die eben sehr viel Schutzmaterialien und Hilfsmittel und entsprechende Unterstützung auch bedürfen, damit da eine angemessene Versorgung stattfindet. Denn es ist ja tatsächlich so, dass das genau die Personengruppen sind, die zu schützen sind und wo eine Ausbreitung verhindert werden muss.
Vielen Dank. Die nächste Frage, Herr Hendrich.
Frage 3. Also ich richte meine Frage an die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Bereits heute besteht die Möglichkeit, Sonderprämien durch Tarifverhandlungen für das Pflegepersonal in den Kliniken zu erreichen. Inwiefern konnten bisher solche Sonderprämien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern verhandelt werden?
Frau Genster.
Vielen Dank für die Frage. Vielleicht auch noch mal vorweg schickend, die beschlossene Corona-Prämie für die Altenpflege ist ja ein Erfolg der Initiative für die allgemeinverbindlichen Regelungen in der Altenpflege. Das ist wichtig. Verdi will aber den Bonus auch für alle Beschäftigten in den Krankenhäusern, in den Reha-Kliniken, in der Behindertenhilfe und in allen anderen Bereichen, die in der Krise besonders gefordert sind, und zwar ganz unabhängig, ob sie unmittelbar mit Covid-19-Patientinnen und Patienten zu tun haben, weil natürlich die Anforderungen beispielsweise durch die persönliche Schutzausrüstung überall besonders hoch und gegeben sind. Zu Ihrer konkreten Frage: Dort, wo Klinikarbeitgeber mit uns gemeinsam der Auffassung sind, dass es ein Signal der Würdigung und der Anerkennung angesichts der enormen Arbeitsbelastung braucht, haben wir eine tarifliche Prämie vereinbaren können. Das ist zuletzt im Klinikum in Magdeburg passiert, davor auch für Beschäftigte beispielsweise in Bayern in der Sozialstiftung Bamberg. Und so gibt es weitere Beispiele, wo wir es konkret vereinbaren konnten. Doch ich will auch nochmal deutlich betonen, im Konflikt, wenn also Arbeitgeber nicht dazu bereit sind, ist diese Prämie nicht durchzusetzen. Und das widerspricht auch dem Sinn der Corona-Prämie, die ein Zeichen der Anerkennung und der Wertschätzung und Würdigung sein soll, dass sie dann von Beschäftigten im Konflikt, im Streik im Zweifel auch durchgesetzt werden müsste. Wenn wir streiken müssen, dann tun wir das für nicht für eine einmalige Prämie, sondern für nachhaltige Aufwertung der Pflegeberufe. Und das ist notwendig, ganz unabhängig von der Pandemie. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt kommt die Frage von Kollege Riebsam.
Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Herrn Huck. Bereits heute haben wir ja in den Krankenhäusern Pflegepersonal Untergrenzen. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Forderung der Antragsteller, wissenschaftlich basierte Personalbemessungsinstrumente in der Krankenpflege einzusetzen?
Herr Huck. Sie müssen das Mikrofon ausschalten oder wir machen es von hier aus? Einschalten, Entschuldigung.
Nicht?
Jetzt.
Jetzt, okay. Also ich befürworte nach wie vor uneingeschränkt die Pflegepersonaluntergrenzen, die eingeführt wurden. Und überall dort, wo ich Kritik höre an den Untergrenzen, stelle ich auch fest, dass oft nicht die begleitenden organisatorischen oder strukturellen Maßnahmen bei der Einführung berücksichtigt wurde. Erstmals wird jetzt eine rote Linie gezogen, um dann die Patientensicherheit tatsächlich auch sicherzustellen. Unterhalb der Untergrenzen muss man diese Frage kritisch stellen, ob die Patientensicherheit noch gewährleistet ist. Untergrenzen alleine reichen aber aus meiner Sicht nicht aus, um für nachhaltige Verbesserungen zu sorgen. Deshalb begrüße ich auch ausdrücklich die Einführung oder würde begrüßen die Wiedereinführung eines Personalbemessungsinstrumentes. Wir haben jetzt seit 23 Jahren kein gültiges Personalbemessungsinstrument mehr im Krankenhaus. Und ich halte dieses für zwingend notwendig. Ich habe vor 2 Jahren in der Anhörung hier im Gesundheitsausschuss bereits die Aussage gemacht, dass die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, das Pflegebudget und ein Bemessungsinstrument, 3 für mich gleich wichtige Elemente sind, die sich quasi auch gegenseitig bedingen, um für eine nachhaltige Verbesserung in den Pflegediensten zu sorgen. Ich glaube, die PPR 2.0 bietet sich deshalb an, weil sie ein Scoring-System hat, das im Wesentlichen auch auf die Fallschwere eingeht, ein Fall und einen Grundwert für Tätigkeiten, die jeden Tag anfallen, unabhängig vom tatsächlichen Pflegebedarf und auch zum Beispiel separat Führungskräfte und Nachtdienst bewertet. Die Untergrenzen übrigens werden im Klinikum Karlsruhe, einem Maximalversorgungshaus mit 1500 Betten, in den dort 18 Stationen, wo sie derzeit gültig sind, zu 99-100% eingehalten.
Vielen Dank. Als nächstes stellt die Frage die Kollegin Moll.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Stiftung Pflegender Angehöriger. Und zwar folgende. Wie stehen Sie zu der Forderung, die Leistungsbeiträge der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zu einem einheitlichen Budget zusammenzuführen?
Frau Bürlin.
Ja, vielen Dank für die Frage. Aus meiner Sicht und aus der Sicht sehr vieler pflegender Angehörige ist das wäre es eine gute Sache, diese Budgets zu einem Gesamtbudget zu führen, einfach damit man mehr Flexibilität hat in der Verwendung und im Einsatz der Gelder und einfach und auch besser planen kann, individueller planen kann. Also wir wären sehr dafür.
Nächste Frage stellt Herr Spangenberg.
Ja, meine Frage geht an Frau Nadja Klamann von der Pflegekammer Niedersachsen. Frau Klamann, es wird ja eine Unterstützung für den Aufbau einer Bundespflegekammer gefordert. Eine solche befindet sich wohl auch im Aufbau. Welche Unterstützung konkret durch die Bundesregierung können Sie sich vorstellen? Weil ja auch die Mehrheit Ihrer Mitglieder kürzlich gegen die Pflegekammer wohl in Niedersachsen gestimmt hat. Welche Lehren würden Sie aus dieser Entwicklung für den Aufbau dieser Bundespflegekammer ziehen? Und könnten Sie mal das Problem ausführen? Vielen Dank.
Für die Frau Klamann ist die Frau Wehrstedt da von der Pflegekammer Niedersachsen und die wird beantworten.
Dann würde ich die Frage dorthin richten. Ja.
Genau. Hallo, Nora Wehrstedt, Pflegekammer Niedersachsen. Ich hoffe, Sie können mich auch hören. Ich habe leider nur einen ganz, ganz geringen Teil dieser Frage akustisch verstanden. Ich hoffe, ich kann Ihnen trotzdem Rede und Antwort stehen. Also was wir natürlich brauchen, ist als Anschubfinanzierung eine kleine Finanzierung, damit wir unsere Arbeit beginnen können, ohne direkt den Fehler wie in Niedersachsen noch einmal zu machen und gleich Mitgliedsbeiträge zu erheben. Und wir benötigen natürlich eine politische Rückendeckung, Ansprechpartner, mit denen wir ins Gespräch kommen können, um einfach gemeinsam Projekte zu denken, die dann tatsächlich auch bei der Pflege ankommen, weil es nichts Schlimmeres gibt, als ganz oben auf irgendeiner Ebene Projekte zu denken, die der Pflege aber am Ende am Bett überhaupt nichts bringen.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage stellt dann der Kollege Kühne.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den BPA. Wie ist Ihre Einschätzung zu der Forderung der Antragsteller, wissenschaftlich basierte Personen?
Tastatur wirklich ganz entspannt. Dann ist es einfach, wie es ist. Wegen Listen für künftige Besucher, genau. Ganz ehrlich, der Punkt ist, ich habe es gemacht, weil einfach...
Ich gebe ja nach, wenn eine Frau redet. Ich höre dann auf. Ne? Ich bin ja gut erzogen.
So, also die Frage kommt jetzt von Herrn Kollegen Kühne.
Ja, perfekt. Herzlichen Dank. Ich versuche es nochmal. Meine Frage geht, wie gesagt, an den BPA. Wie ist Ihre Einschätzung zu der Forderung der Antragsteller, wissenschaftlich basierte Personalbemessungsinstrumente in der Altenpflege einzusetzen?
Herr Maul.
Ja, Herr Kühne, vielen Dank. Wir waren ja intensiv an diesem Projekt beteiligt, haben das sehr unterstützt und es gilt, mehrere Folgerungen daraus zu ziehen. Ein Effekt ist, dass die heutige Fachkraftquote dadurch wirklich nicht mehr bestätigt wird, wir aber eine fundierte Grundlage bekommen für Änderungen. Das wäre etwas, was in den Ländern zu machen ist. Dann der zweite Schritt ist, wir bekommen klare Hinweise, was eine angemessene und wünschenswerte Ausstattung wäre. Wir werden in Zukunft damit uns auseinandersetzen müssen, wie das passt mit verfügbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Zahl der wachsenden Pflegebedürftigen. Und wir freuen uns durchaus, dass jetzt im ersten Schritt die 20.000 Assistenzkräfte wirklich um einen Schritt in diese Richtung zu machen, finanziert werden, weisen aber deutlich darauf hin, dass wir dafür sorgen müssen, dass das auch funktioniert. Also wir dürfen das nicht im ersten Schritt schon mit Qualifikationsanforderungen so belasten, dass wir in 2-3 Jahren da stehen und haben 4.000 dieser 20.000 Stellen besetzt, sondern ich glaube, wir brauchen dort etwas längeren Atem und sollten in den Erfolg verliebt sein und nicht in die formalen Vorgaben. Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Wessig.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Brigitte Böhlen. Frau Böhlen, inwieweit sollten pflegende Angehörige in kommunale Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden, gerade wenn es um die Entwicklung quartiersnaher Angebote geht? Und wie stellen Sie sich das vor?
Frau Böhlen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Pflegende Angehörige sollten, und zwar pflegende Angehörige jeden Alters, das ist mir sehr wichtig. Es ist hier ja doch im Wesentlichen von älteren Menschen die Rede. Es gibt pflegende Angehörige wirklich jeden Alters, sollten unbedingt eingebunden werden in sozialräumliche kommunale Entscheidungen. Sie sollten eigentlich bei allen relevanten Fragen einer gewichtigen Stimme mit einbezogen werden. Ich halte es für wichtig, dass die Kommunen und die auch von politischer Seite aus einen Überblick bekommen, wie viele Angehörige überhaupt pflegen in dem jeweiligen Sozialraum, dass sie diese Angehörigen dann mit an die runden Tische nehmen, sie bei allen relevanten Fragen mit einbeziehen, die Kommune betreffen. Diesen Überblick kann man bekommen, indem man zum Beispiel ein World Café veranstaltet, einlädt, wer pflegt denn in unserem Sozialraum und die Leute dann eben auch fragt, was sie sich denn vorstellen, was ihnen fehlt, was sie gut finden und sie mit einbezieht auch in Verwaltungsentscheidungen und wirklich gemeinsam mit Verwaltungen, mit Politik vor Ort versucht, die Bedarfe festzustellen und auch diese Bedarfe dann in geeigneter Form umzusetzen mit den vorhandenen Strukturen vor Ort. Also es gibt ja sehr viele so soziale runde Tische in Kommunen und dass an diesen Tischen ganz selbstverständlich auch die Vertreter von Angehörigen unterschiedlichen von Pflegebedürftigen unterschiedlichen Alters sitzen, ganz explizit zum Beispiel auch die Eltern von behinderten Kindern und Jugendlichen, die eigentlich überall rausfallen. Das noch als kleiner Schnörkel dran, denn es gibt einfach wirklich Pflegebedürftige in jedem Alter und Pflegende auch in jedem Alter. Und es ist so wichtig, dass ihre Erfahrung und ihre Expertise vor Ort in alle Entscheidungen mit einfließt.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Möhring.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht diesmal an den Einzelsachverständigen Professor Rothgang. Herr Professor Rothgang, Sie haben gestern eine Online-Befragung mit pflegenden Angehörigen veröffentlicht und ich würde Sie gerne fragen, welche zentralen Erkenntnisse es da gab und welche Sofortmaßnahmen Sie als Schlussfolgerung aus dieser Befragung vorschlagen.
Herr Professor Rothgang.
Vielen Dank für die Frage. In der Tat, wir haben befragt mehr als 1000 pflegende Angehörige, wie sie in der Corona-Zeit klargekommen sind. Und die Ergebnisse waren nicht wirklich überraschend, aber sie haben nochmal bestätigt, dass sich die Situation pflegender Angehörige, die vorher schon schwierig war, nochmal erheblich verschlechtert hat. Das bezieht sich darauf, dass die Nutzung professioneller Angebote zurückgehen musste, weil die Anbieter nicht mehr da waren. Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist deutlich schlechter geworden. Auch die Konsequenzen sind da, der Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, die empfundene Belastung ist hochgegangen, die Qualität der erfahrenen Unterstützung hat abgenommen. Also alles das keine Befunde, die einen wirklich überraschen können, die aber doch, wenn man sie schwarz auf weiß vor sich sieht, nochmal beeindrucken und deutlich machen, hier ist etwas, das läuft im Moment nicht so gut. Wenn wir dann fragen, und wir haben das auch die pflegenden Angehörigen gefragt, was könnte man denn tun, um sie zu entlasten, ist eine Botschaft, die kommt, die pflegenden Angehörigen fühlen sich in der Corona-Krise nicht wirklich gesehen. Das heißt, wir reden über Krankenhäuser, über Intensivstationen, wir reden eventuell noch über Pflegeheime, über pflegende Angehörige, haben wir sehr wenig geredet. Und das ist etwas, was eigentlich gar nicht viel kostet, aber wirklich diese Anerkennung, die diese Menschen verdienen, auch geeignet zum Ausdruck bringen. Was noch helfen würde, wären einfache Dinge wie Notrufnummern, Kummertelefone etc. Auch das ist nicht die Welt. Wenn wir strukturell jetzt denken, zwei Dinge wurden besonders häufig genannt, die Freistellung von der Erwerbsarbeit mit Lohnfortzahlung, wenn es notwendig ist. Also wir haben das in den anderen Bereichen, viele von uns haben das erlebt, wenn Kinderbetreuungspflichten angefallen sind in Corona, wenn andere Care-Arbeiten angefallen sind. Wir konnten uns zurückziehen aus der Erwerbstätigkeit schrittweise ein bisschen. Das müsste in Bezug auf Pflege noch sehr viel stärker ausgebaut werden, also Freistellung von Erwerbsarbeit mit Lohnfortzahlung. Und das andere Thema, was immer wieder genannt wurde, war die freie Verwendung des Entlastungsbetrags, Flexibilisierung des Leistungsrechts. Weil das ist natürlich auch langfristig strukturell das Thema.
Pflegende Angehörige sind unersetzbar, sie sind aber eine Ressource, die wir im Moment tendenziell überfordern. Was wir brauchen, sind Unterstützungsmöglichkeiten, passgenaue Unterstützungsmöglichkeiten, die sich die Angehörigen selber suchen können. Deshalb Flexibilisierung statt Bürokratie.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Kühne.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Josef Hug. Um den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entscheidender zu bekämpfen, fordern die Antragsteller auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch hier würde mich Ihre Erfahrung aus der Praxis interessieren. Was für Personalkonzepte gibt es bei Ihnen im Klinikum, um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen?
Herr Hug.
Also das Städtische Klinikum hat bereits vor über 10 Jahren ein Konzept entwickelt, das sich nennt lebensphasengerechtes Arbeiten im Pflegedienst, weil bei einem Frauenanteil von 87% derzeit auch bundesweit spielt natürlich das Thema Vereinbarkeit von Familie, Karriere, Beruf und Arbeitszeit eine wichtige Rolle. Dieses Konzept ist auch vom Bundesgesundheitsministerium als Modellprojekt anerkannt. Derzeit bieten wir alleine in dem Rahmendienstplan 54 verschiedene Arbeitsvertragsformen an und darüber hinaus ungefähr nochmal die gleiche Anzahl an individuellen Arbeitsverträgen. Man muss wissen, dass der Schichtdienst nicht immer nur belastende Faktoren hat, sondern tatsächlich auch so eine große Anzahl von unterschiedlichen Arbeitsvertragsformen überhaupt möglich macht. Insgesamt haben wir ein 7-Punkte-Programm entwickelt. Das beginnt bei starker Finanzierung oder Mitfinanzierung des Jobtickets, bei der Wohnraumakquise, beim Ausbau der Kindertagesstätte, bei bezahlten Hospitationen, bei Auszeitregelungen, aber auch Arbeitszeitmodelle im Sinne von flexiblen Diensten und von Stand-by-Diensten. Wir beschäftigen uns derzeit aber auch sehr stark mit dem Thema Arbeiten nach regulärem Renteneintritt, ebenso wie mit der auszubildenden Übernahme. Und wir bauen derzeit ganz stark unsere Kinderbetreuung aus. Ich glaube, ein ganz wichtiges Element, von derzeit 56 auf dann 98 Plätze. Also das sind ganz wesentliche Maßnahmen. Wir halten nichts von großen Aktionen mit Antrittsprämien und Antrittsgeschenken im Sinne von Tablets und iPhones, sondern wir legen großen Wert darauf, dass diese Maßnahmen, die ich kurz aufgeführt habe, auch nachhaltig und seriös sind. Also im Prinzip ist es ein ganzes Paket von Maßnahmen, was in einem Konzept beste Bedingungen für gute Pflege beim größten Gesundheitsdienstleister der Region übergeht.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Schulz-Asche.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Professor Fischer. Sehen Sie die professionelle Pflege in Deutschland gut aufgestellt, sodass wir in ähnlichen Krisensituationen wie mit der Corona-Pandemie gelassen entgegenblicken können, falls solche Situationen wiederkommen? Oder was braucht es, damit in Deutschland vom Potenzial der pflegerischen Professionalität in der Gesundheitsversorgung profitiert werden kann?
Herr Professor Fischer.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Fischer, Evangelische Hochschule Dresden. Ich würde gerne sagen, ja, ist alles prima, aber das, glaube ich, kann ich nicht sagen, denn wir haben, glaube ich, an vielen Ebenen keinen systematischen Einbezug der pflegefachlichen Expertise, und das betrifft, was die Pandemie angeht, insbesondere den öffentlichen Gesundheitsdienst, sodass wir heute sehen, dass von Kommune zu Kommune die Zusammenarbeit zwischen der Pflege, den Pflegeeinrichtungen und dem ÖGD sehr unterschiedlich läuft. Und in der Reform des ÖGD ist es, denke ich, sinnvoll, dass hier auch pflegerische Expertise einbezogen wird. Es fehlt da doch deutlich an dem Verständnis dafür, dass es bei Pflege auch um Angehörige, auch um ambulante Pflege und um soziale Teilhabe geht. Grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, wir würden besser dastehen, hätten wir eine funktionierende berufliche Selbstverwaltung in den unterschiedlichen Bundesländern, sodass wir überhaupt planen könnten für solche Krisenfälle, weil wir dann nämlich wüssten, welche Qualifikationen wo wie vorhanden sind in der Pflege. Das tun wir im Moment nicht, sodass die Planung deutlich erschwert ist. Und auch die Frage der Mobilisierung von Fachkraftressourcen würde sich sicher in Krisensituationen deutlich besser gestalten, hätten wir eine vernünftige berufliche Selbstverwaltung, also Kammern in den Ländern.
Grundsätzlich stellt sich ja die Frage, ob unter den jetzigen Arbeitsbedingungen überhaupt genügend Pflegende zur Verfügung stehen. Das, glaube ich, muss man kritisch beobachten, ob wir nicht jetzt noch weitere Abwanderungsbewegungen aus dem Beruf sehen werden, die sich einfach aus der Erfahrung heraus ergeben, wie schwierig diese Lage insbesondere in den SGB-11-Einrichtungen, aber auch im Krankenhaus war. Und insofern begrüße ich auf jeden Fall die Forderung, eine klare Personalbemessungsgrundlage einzurichten. Im Bildungsbereich müssen wir sicher zulegen, während jetzt hier ja über die Hilfskräfte und die Assistenzkräfte gesprochen wurde, wo es sicher sinnvoll ist, strukturierte Ausbildungen einzuführen und weiter da, wo es sie nicht gibt, um dort zu stärken, wo es sie bereits gibt, muss man auch über die vertiefte, erweiterte pflegerische Praxis nachdenken und Pflegefachkräften insbesondere im Bereich Public Health zum Beispiel ermöglichen, Aufgaben zu übernehmen, die sie im Moment nicht übernehmen können. Und das betrifft vor allen Dingen auch das, was gerade ja schon angesprochen wurde, die kommunale Ebene, denn der Erfolg oder der Misserfolg dieses Pandemie-Managements entscheidet sich im Moment in der Kommune, im Quartier, im kleinen Ort. Und dort fehlt es eindeutig an pflegefachlicher Expertise, die zum Beispiel auch in der Lage ist, pflegende Angehörige, Pflegebedürftige in der Häuslichkeit so zu unterstützen, dass eine gute Krisenbewältigung klappt. Also mein Fazit ist, es gibt sicher Potenzial, aber das ist bei weitem nicht ausgeschöpft und die Kompetenzen der Pflegefachleute werden nicht hinreichend genutzt.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Dittmar.
Dankeschön. Meine Frage geht an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Frau Dr. Fix. Wie bewerten Sie die von der Koalition vorgenommenen Erleichterungen und Flexibilisierungen bei der Inanspruchnahme von Pflegezeit und Familienpflegezeit? Welche Weiterentwicklungsbedarfe sehen Sie gegebenenfalls, damit die Pflegezeiten besser in Anspruch genommen werden können?
Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix für die Freie Wohlfahrtspflege. Vielen Dank, Frau Dittmar, für die Frage. Zunächst mal begrüßen wir sehr, dass mit dem KHZG die Flexibilisierung der Inanspruchnahme von Familienpflegezeit und Pflegezeit weiter erleichtert wird. Also diese starre Regelung in der Abfolge hat bisher auch dazu beigetragen, dass diese Pflegezeiten nicht wirklich sozusagen so abgerufen wurden, wie sie abgerufen werden könnten. Und wir würden uns wünschen, dass diese Regelung verstetigt wird. Es wurde auch schon angesprochen, dass der unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf auch eine Lösung sozusagen für die Finanzierung der Pflegezeiten vorgeschlagen hat. Das unterstützen wir als Freie Wohlfahrtspflege. Zuletzt wünschen wir uns auch, dass sozusagen Familienpflegezeit und Pflegezeit zu einem Gesetz zusammengeführt werden, um beispielsweise sozusagen solche Probleme zu lösen, wie dass es für beide Pflegezeiten unterschiedliche Betriebsgrößen als Voraussetzung für die Inanspruchnahme gibt. Und des Weiteren noch drei kleine Punkte sozusagen, die auch sehr wichtig sind. Auch Pflegebedürftige im Pflegegrad 1 und ihre Angehörigen brauchen diese Entlastung. Und der Pflegegrad 1 sollte sowohl für die Familienpflegezeit als auch für die Pflegezeit somit sozusagen ermöglicht werden. Des Weiteren sollte auch vorgesehen werden, dass die Sterbekarenz von 3 Monaten nicht auf die Höchstgrenze von insgesamt 24 Monaten angerechnet wird. Und wir unterstützen als Wohlfahrtspflege auch schon immer den Vorschlag, den die Grünen jetzt in dem Antrag gemacht haben, nämlich nicht nur Verwandte sozusagen mit einzubeziehen in die Pflegezeiten, sondern alle Zugehörigen. Das können Freunde und Freundinnen sein, aber genauso Nachbarn. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Heinrich.
Ich richte meine Frage an den GKV-Spitzenverband. Wir haben bereits Maßnahmen zur Unterstützung und Entlastung von pflegenden Angehörigen im Hinblick auf das Coronavirus auf den Weg gebracht. Können Sie uns bitte erläutern, welche Maßnahmen unternommen wurden, um Entlastungen für pflegende Angehörige zu schaffen? Und vor allem erachten Sie diese Maßnahmen als ausreichend?
Herr Kiefer. Ja.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Richtig, die Maßnahmen sind auf den Weg gebracht. Ich will vielleicht ganz kurz eine prägnante Zahl dann wirklich sagen. Wir haben insgesamt ja eine Situation, dass die pflegenden Angehörigen erstens etwas stärker auch profitieren von der Erhöhung der Pauschalen für die entsprechenden Schutzgegenstände, auch wenn beschrieben worden ist, dass hier an den ein oder anderen Stellen es etwas geruckelt hat, ist doch unsere Tendenz, dass das insgesamt gut gelaufen ist und dass Gott sei Dank ja auch die Preisentwicklung etwas sich verändert hat, nicht mehr so exorbitant ist, sodass der Betrag jetzt von 60 Euro dann auch ausreicht, der mittelbar dann auch für die Angehörigen dann auch entsprechend zur Verfügung steht. Aus meiner Perspektive ist es nochmal wichtig, dass die angesprochenen Maßnahmen, die jetzt auf der gesetzgeberischen Ebene hinsichtlich Pflegeunterstützungsgeld und Ähnliches eine Rolle spielen, dann auch zum Greifen kommen. Und da glaube ich, dass man einige notwendige kurzfristige Maßnahmen dann auch ergreifen kann. Das Grundsatzproblem, was hier auch reflektiert worden ist, wird man sozusagen in einer kurzfristigen Gesetzgebung, die natürlich auch bedingt ist, lösen können.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Herr Spangenberg.
Ja, meine Frage geht an Herrn Gernot Kiefer vom GKV Spitzenverband. Herr Kiefer, zur Entlastung der Ärzteschaft während der Corona-Krise sind den Pflegenden heilkundliche Tätigkeiten gestattet worden. Diese Regelung soll verstetigt werden. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ist dieser Bereich evaluiert worden? Haben Sie Kenntnisse darüber, ob sich diese Regelung während der Krise bewährt hat? Danke sehr.
Herr Kiefer, bitte.
Es ist mir etwas peinlich, aber es hilft ja nichts. Ich habe nahezu nicht verstehen können, Herr Spangenberg, was Sie inhaltlich formuliert haben. Vielleicht kann man es noch mal versuchen, weil durchgängig der Ton schlecht ist und ich vermute mal, es liegt nicht an meinem Gerät.
Der Vorsitzende hat es gestattet. Ich frage noch mal. Zur Entlastung der Ärzteschaft. Während der Corona-Krise sind den Pflegenden heilkundliche Tätigkeiten gestattet worden. Diese Regelung soll verstetigt werden. Wie stehen Sie dazu? Ist dieser Bereich evaluiert worden? Haben Sie Kenntnisse darüber, ob sich diese Regelung während der Krise bewährt hat?
Ja, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Ich habe es jetzt verstanden. Vielen Dank. Mein Eindruck ist, dass wir insgesamt, und das zeigt ja auch die Erfahrung in der Corona-Pandemie, den Pflegenden auch bestimmte ärztliche Tätigkeit stärker dann auch in ihre Möglichkeiten und in ihre Zuordnung geben können, als das in der Vergangenheit der Fall war. Es gibt dazu auch eine entsprechende Grundgesetzeslage, die ja schon seit Jahren durchaus mindestens im Sinne der Erprobung vorliegt. Also die Position des Spitzenverbands heißt, wir müssen die Zuordnung pflegerischer Leistung und medizinischer Leistung in der Abgrenzung neu diskutieren und nicht alles, was wir heute sozusagen mit Arzt- oder Medizinnachvorbehalt sehen, muss in Zukunft noch so betrachtet werden. Unser Zielbild ist halt eine stärkere Partizipation und bestimmte derzeit Ärzten vorbehaltene Leistungen kann man auch, glaube ich, ohne hier ein irgendwie unvertretbares Risiko einzugehen, auch Pflegekräften durchaus zuordnen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Behrens.
Ja, vielen Dank. Und meine Frage richtet sich an Carsten Drude vom Bundesverband der Lehrenden Gesundheits- und Sozialberufe. Herr Drude, ich möchte das Thema Heilkundeübertragung noch einmal etwas vertiefen. Welche Aufgaben bzw. Tätigkeiten eignen sich aus Ihrer Sicht grundsätzlich für eine Heilkundeübertragung ohne oder gegebenenfalls auch mit ergänzender Qualifikation der Pflegefachperson?
Herr Drude.
Ja, vielen Dank, Frau Behrens, für die Frage. Ja, spannend. Also Herr Kiefer hat es schon richtig pointiert. Wir diskutieren das ja seit Jahren und ich glaube, ganz grundsätzlich sollte man schon dahin kommen, diese Diskussion auch wirklich neu zu führen. Wenn Sie jetzt nach konkreten Aufgaben fragen, kann ich Ihnen natürlich aus der Praxis in den Einrichtungen eine lange Liste von Tätigkeiten aufzählen, aber das trifft es eben genau nicht. Ich glaube wirklich, wir brauchen da einen ganz anderen Blick. Also es geht nicht um diesen elendig langen Streit von Delegation, Substitution, wer ist zuständig, sondern ganz grundsätzlich geht es, glaube ich, eher darum, wer kann diese anfallende Aufgabe unter den gegebenen Voraussetzungen am besten erledigen. Wir haben dazu im Pflegeberufegesetz übrigens eine große Chance. Wir haben einen, naja, doch zugegebenermaßen eher rudimentär ausgebildeten, akademisierten Bereich, der verankert ist, aber den könnte man nutzen. Und wir haben diesen neuen Paragraphen mit den Vorbehaltstätigkeiten. Also es gibt durchaus in der bestehenden Gesetzgebung schon Chancen, sich da weiter auf den Weg zu machen. Danke.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Kollege Riebsam.
Meine Frage richtet sich an den Herrn Einzelsachverständigen Huck. Die Antragsteller fordern ja auch in ihrem Antrag, Hürden bei der Zuwanderung weiter abzubauen. Hier würde mich Ihre Einschätzung aus der Praxis interessieren. Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Einstellung von ausländischen Fachkräften und sehen Sie vor Ort grundsätzliche Probleme?
Herr Huck.
Also ich halte eine regelmäßige Zuwanderung von internationalen Pflegekräften für wichtig, um den steigenden Bedarf in den Krankenhäusern entwickeln zu können, im Pflegebereich insgesamt. Allerdings kann dies aus meiner Sicht nur ein wichtiger Baustein einer umfassenden strategischen Planung zur Personalgewinnung sein. Diesmal grundsätzlich vorneweg. Wir haben in unserem Klinikum die Rahmenbedingungen geschaffen, haben jetzt in den letzten 1,5 Jahren ein Department für internationale Pflegekräfte in der Pflegedirektion aufgebaut mit insgesamt 3,5 Vollkraftstellen. Das sind Pflegemanager, Sozialarbeiter, Pflegepädagogen und Sprachpädagogen. Und die 5 Mitarbeiter kümmern sich gemeinsam um derzeit 27 Kolleginnen aus Philippinen, aus dem Mexiko, aus Kolumbien und aus Albanien. In der Zukunft planen wir im Schnitt 30 Mitarbeiter zu gewinnen pro Jahr. Das sind ungefähr 2-3% unseres Vollkraftstellenanteils. Also wir wissen, es ist ein wichtiger Bestandteil, aber mit ausländischen und internationalen Pflegekräften alleine werden wir unser Problem sicher nicht lösen können. Was wir feststellen, ist eine maximal lange Vorlaufzeit von ca. 18 Monaten von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Anerkennung im Betrieb. Wir haben es weiter zu tun mit einem Bürokratieabbau im Prozess der Visa-Vergabe. Der muss aus unserer Sicht noch mal deutlich beschleunigter ablaufen. Hier wirkt sich jetzt aber schon dieses beschleunigte Fachkräfteverfahren nach § 81a des Aufenthaltsgesetzes im Prinzip positiv aus. Wir haben es mit langen Anerkennungsverfahren zu tun, 3-9 Monate, und sind deshalb zur Kenntnisprüfung übergegangen. Das heißt, wir unterrichten die Pflegekräfte selbst und führen sie dann mit den Regierungspräsidien zusammen der Kenntnisprüfung zu. Was wir auch festgestellt haben, dass die Sprachkenntnisse B2 nicht immer ausreichend sind für den Pflegeberuf und dass es natürlich große Unterschiede gibt, auch in der Kultur beim Thema Nähe, Distanz, Intimität, und dass internationale Pflegekräfte oft gar nicht in grundpflegerischen Kenntnissen ausgebildet sind und das für sie völlig neue Themenfelder sind. Abschließend vielleicht, das Thema selbst ist natürlich nicht neu. Wir haben im Klinikum Karlsruhe vor über 40 Jahren bereits Mitarbeiterinnen aus den Philippinen und aus Indien gehabt und haben vor 4 Wochen ganz aktuell nochmal erfasst von den derzeit 4.500 Mitarbeiterinnen in unserem Klinikum, kommen die Mitarbeiter aus 80 unterschiedlichen Nationen dieser Erde. Also von daher haben wir schon eine breite Anzahl von internationalen, nicht nur Pflegekräften, sondern Mitarbeitern im Klinikum im Einsatz.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Westig.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Einzelsachverständigen, Herrn Carsten Drude. Wie stellt sich die technische und auch personelle Situation in den Schulen im Hinblick auf Digitalisierung, E-Learning und virtuellem Unterricht unter Corona-Bedingungen, aber auch dauerhaft dar? Können Schulen im Gesundheitswesen diese Mittel unbürokratisch abrufen und landen die Mittel des Digitalpakts Schule auch zielgerichtet dort, wofür sie gedacht waren?
Herr Drude.
Ja, vielen Dank, Frau Westig. Die unbürokratisch, da kann ich schon mal sagen, nein, das funktioniert nicht. Es wird tatsächlich in den verschiedenen Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Wir haben Vorzeigebundesländer, die von Anfang an die Schulen im Gesundheitswesen beim Digitalpakt einbezogen haben, die sogar noch etwas draufgelegt haben aus eigenen Landesmitteln. Das gibt es in der Tat. Und wir haben Länder, wo expressis verbis die Pflegeschulen erstmal hintangestellt wurden. Also das ist eine riesen Bandbreite und bürokratisch ist das allemal. Das ist nicht mal so eben ein Antrag ausfüllen und ich bekomme hier meine Ausstattung, meine Konzepte, meine Geräte, wie auch immer. Und zum ersten Teil Ihrer Frage, wie stellt sich das grundsätzlich dar? Naja, wir haben gesehen, dass auch in den Gesundheitsschulen ein großes Maß an Flexibilität vorherrscht, eine Umstellung funktionierte. Das hat schon sehr gut geklappt. Wir sind aber nicht vergleichbar mit Schulen im allgemeinbildenden Bereich. Also das muss man sagen, wir haben einen ganz anderen Praxisanteil, allein stundenmäßig, und wir haben immer den direkten Kontakt. Also das ist ein ganz, ganz himmelweiter Unterschied zu allgemeinbildenden Schulen, wo man sicherlich digital einiges mehr veranstalten konnte. Also im Großen und Ganzen waren die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen wirklich sehr flexibel, die Lernenden übrigens auch. Es hat sich aber auch gezeigt, dass, wie an allen Schulen auch, dass nicht alle Lernenden auch einfach über Geräte verfügen, die das Homeschooling dann auch möglich machten. Also Digitalpakt, da wäre der dringende Appell tatsächlich auch, das läuft ja noch eine ganze Zeit, wo man die Mittel abrufen kann, erstens mal bundeseinheitlich da auch die Empfehlung auszusprechen. Ich weiß schon, dass das Ländersache ist, aber die Empfehlung auszusprechen, auch von der Bundesregierung aus, dazu sagen, das etwas unbürokratisch zur Hand zu haben und unbedingt die Schulen da einzubeziehen, also die Gesundheitsschulen meine ich. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Kühne.
Erneut herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Bundesverband Privater Anbieter Soziale Dienste. Mit der Testverordnung des Bundes ist es möglich, dass sich Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen auch dann testen können, wenn keine Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus erkennbar sind. Wie findet die Umsetzung dieser Testverordnung vor Ort statt?
Herr Maul.
Herr Kühne, vielen Dank. Also die Bundesregelung ist gut, das kann man nicht anders sagen. Die Bundesregelung ermöglicht, dass vor Ort die mögliche Sicherheit auch gegeben wird. Es hapert allerdings sehr stark an der Umsetzung. Wir haben längst nicht die notwendige Sicherheit, die möglich wäre. Wir haben ein bisschen Begriffsverwirrung, wenn dann von Reihentestungen gesprochen wird. Ich nutze diesen Begriff wirklich höchst ungern, sondern wir haben ja hier gerade in den Pflegeheimen eine Situation, dass wir Risikogruppen haben. Wir haben ganz besondere Risikogruppen. Und dort mögliche Sicherheit zu vermitteln, ist wirklich dringend notwendig. Das fängt insbesondere bei der Aufnahme an, bei der Rückverlegung aus dem Krankenhaus. Die Grundbedingungen sind gegeben, die Abrechnungsmöglichkeit wäre da, aber das Nadelöhr ist häufig noch die Beauftragung durch die Gesundheitsämter. Und dort wünschen wir uns wirklich sehr viel mehr Unterstützung. Und gerade diese Diskussion der letzten Wochen aufgreifend, Lockerung hängt doch davon ab, dass wir auch möglichst hohe Sicherheit vermitteln. Und mit Tests haben wir eine verlässliche Momentaufnahme. Die Risiken sind hoch. Und wenn Sie sich die Zahlen derjenigen, die verstorben sind, angucken, dann glaube ich, ist es durchaus sehr gerechtfertigt, dass wir diese Risikogruppe im Pflegeheim, das sind Beschäftigte wie Pflegebedürftige, da besonders berücksichtigen. Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Moll.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Rothgang, und zwar folgendes: Wie bewerten Sie die Regelung im Entwurf zum Versorgungsverbesserungsgesetz in einem ersten Schritt zur Umsetzung des Personalbemessungsverfahrens, 20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte in der stationären Pflege zu schaffen?
Herr Professor Rothgang.
Ja, vielen Dank für die Frage, die ja durchaus etwas komplex ist. Ich fange mal vorne an. Wir haben ja dieses Verfahren entwickelt, Personalbemessungsverfahren. Damit sind wir fertig. Der Abschlussbericht ist übergeben, die Instrumente sind übergeben. Wir sind da also jetzt eigentlich erstmal raus und hoffen jetzt auf die Umsetzung. Was wir sehen im angesprochenen Gesetz, ist ein erster Schritt, nicht mehr und auch nicht weniger. Der erste Schritt ist meines Erachtens vollkommen richtig, 20.000 Stellen, Assistenzkraftstellen, differenziert nach Pflegegraden, das ist uns eigentlich wichtig gewesen. Diese Stellen werden finanziert, die müssen aber nicht vorgehalten werden, also eine Kann-Regelung, damit wird auf die Situation auf dem Arbeitsmarkt Rücksicht genommen. Soweit, und vielleicht letzter Punkt noch, die Finanzierung erfolgt, ohne den Pflegesatz zu erhöhen und damit auch den Eigenanteil. Soweit ist das alles in Ordnung und gut. Ich hoffe nur, dass die Umsetzung funktioniert, dass nicht der Nachweis von zusätzlichen Kräften irgendwann ein bürokratisches Monstrum wird. Ansonsten finde ich das als ersten Schritt in Ordnung. Allerdings ist nur ein erster Schritt. Und das ist auch wichtig zu betonen. Wir haben festgestellt, wir haben Personalmehrbedarf in einem Umfang von eher 100.000 Personen. Wir reden jetzt von 20.000. Und was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass in dem Gesetz kein Zeitplan auch nur angedeutet wird, wie die nächsten Schritte sein sollen. Das wäre aber wichtig, wenn man in die Szene ein Signal setzen will, sagen, die Situation in der Pflege wird sich tatsächlich verbessern, es ist attraktiv, diesen Beruf auszuüben. Ich glaube, das braucht dann ein etwas kraftvolleres Signal, nicht nur 20.000 und dann gucken wir mal später, sondern das ist unser Zeitplan, das ist unsere Roadmap, das soll passieren. Und was es auch noch bedarf, ist, dass die Organisationsentwicklung angesprochen wird. Weil unser Personalbemessungsverfahren funktioniert nur, wenn in den Einrichtungen auch kompetenzorientiert gepflegt wird. Das heißt, wenn die Pflegefachkräfte Aufgaben abgeben, für die sie gar nicht benötigt werden, dann können wir durch die Assistenzkräfte das Niveau insgesamt anheben. Und auch da ist im Gesetzentwurf noch nicht angedeutet, wie solche Organisationsentwicklungen unterstützt werden können. Das sind Dinge, die erhoffe ich mir dann für einen zweiten Schritt. Und ich erhoffe mir auch, dass der zweite Schritt nicht erst im Anfang-Himmerleins-Tag erfolgt, sondern dass das zügig dann auch weiter auf den Weg gebracht wird. Dann, aber auch nur dann, wäre das gut.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Möhring.
Ja, vielen Dank. Ich habe wieder eine Frage an die Einzelsachverständige Frau Dr. Hauptner. Und ich würde ganz gern nochmal auf das Thema Vereinbarkeit Pflege und Beruf zurückkommen. Wir wissen, und das ist ja besonders unter Covid-Pandemiebedingungen außerordentlich, also sichtbar wurde, dass die Vereinbarkeit doch sehr schlecht und schwierig ist. Und ich würde Sie gerne fragen, Frau Dr. Hauptner, wie Sie vor diesem Hintergrund die Vorschläge zur Erweiterung des Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetzes für eine Lohnersatzleistung und zum Homeoffice beurteilen und welche eventuell weiteren Regelungen Sie vorschlagen würden.
Ja, vielen Dank. Die Frage für das Protokoll, was ich vorhin versäumt habe. Mein Kontext ist die Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Entschuldigung. Also zu den Fragen. Vielleicht 5 ganz kurze, knappe Punkte. Die Forderung nach einer 3-monatigen Pflegezeit plus als Lohnersatzleistung ist aus meiner Sicht zu befürworten. Dabei sollte aber vielleicht überlegt werden, ob die Dauer bei eben nicht vorhandenen zusätzlichen professionellen Unterstützungsangeboten, wie jetzt auch in der Pandemie geschehen, auf die gesamte Dauer der Pflegeübernahme ausgeweitet werden sollte. Und ich finde, wir müssen auch immer noch im Hinterkopf behalten, jetzt auch unabhängig von Corona, dass eben die durchschnittliche Pflegedauer zwischen 5 und 8 Jahren beträgt. Und das sagt uns auch einiges sozusagen in Bezug auf die bisherige Pflegezeit- und Familienpflegezeitregelung, die sozusagen dieser Durchschnittsdauer doch reichlich hinterherhinkt. Wenn es zum Beispiel auch um die Anspruchsberechtigung im Antrag geht, nämlich sozusagen, dass alle Erwerbstätigen, auch Selbstständige, unabhängig von der jeweiligen Betriebsgröße als anspruchsberechtigt gelten sollten, das finde ich absolut unterstützenswert. Was vielleicht auch noch eine Möglichkeit wäre, dass man die Empfehlung des unabhängigen Beirats zur Vereinbarung von Pflege und Beruf nach einem Anspruch auf 36 Monate vollständiger Freistellung, zum Beispiel bei einer wöchentlichen Mindestarbeitszeit von 15 Stunden. Also dieser Vorschlag existiert schon seit 2019. Ich finde, darüber könnte man auch mal nachdenken. Also wir haben hier einiges an Material in der Schublade, auf das wir auch schon zurückgreifen können, ohne das sozusagen neu erfinden zu müssen. Weil Sie Homeoffice ansprechen und die Vereinbarkeit. Was hier nochmal wichtig ist, ist, dass wir auf der einen Seite die Seite der Unternehmen berücksichtigen müssen. Da sieht es ziemlich düster aus, zumindest nach meinem bisherigen Wissensstand. Es gab vor ein paar Jahren eine Umfrage des Zentrums für Qualität in der Pflege, das festgestellt hat, dass in 58% der Unternehmen, die befragt wurden, sozusagen die Beschäftigten keine betrieblichen Angebote zur Vereinbarkeitsverbesserung nutzen, dass in 60% der Unternehmen, in 43% der Unternehmen sozusagen auch die Unternehmen selber der Ansicht sind, diese Angebote sind zu aufwendig oder weniger wichtig. Und 34% der Unternehmen sagen auch, die Umsetzung von Vereinbarkeitsverbesserungsangeboten ist schlichtweg zu teuer. Also wir haben sozusagen auf der Seite der Unternehmen auch noch gehörigen Verbesserungsbedarf, wenn es um die Problematik häuslicher Pflegeübernahme geht. Und auch bei den pflegenden Angehörigen selber können wir auch sehen in Studien, dass jetzt Homeoffice etwas zurückhaltend beurteilt wird in Bezug auf wirkliche Erleichterung Hinblick auf die Vereinbarkeit. Ich finde aber nichtsdestotrotz die Forderung nach einem Recht auf Homeoffice gut und begrüßenswert, würde mir aber wünschen, dass es noch mehr Sicherheit auch gegenüber Arbeitgebern gibt und vor allem eine Präzisierung in Bezug auf die klaren Regeln, die wir jetzt auch schon im Antrag finden, die aber natürlich auch noch einer beschäftigungspolitischen Präzisierung bedürfen, wenn es um Arbeitsumfang, um Zeit und so weiter geht, weil wir wissen, dass Homeoffice auch mit Entgrenzung von Arbeitszeit zu tun hat. Und wer einen demenzkranken Angehörigen zu Hause betreuen muss, der kann sich vorstellen, dass Homeoffice eher die Quadratur des Kreises ist vermutlich als eine wirkliche Verbesserung. Ganz zum Schluss vielleicht nochmal die Forderung aufgreifend, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten bei der Pflegezeit Plus zum Beispiel auch auf Freunde und Nachbarn und so weiter erweitert werden soll. Eine weitere Forderung ist es ja, die Entlastungsbeträge nach § 45b SGB 11 zu erhöhen und sie sozusagen auch von der Bindung an zugelassene Leistungserbringer zu befreien. Sozusagen bei allen Vorteilen, die solche Flexibilisierungsvorschläge haben, gerade in Notsituationen, möchte ich trotzdem kritisch nochmal anmerken, und das hat jetzt auch eine Relevanz für diese 20.000 Hilfskräfte, dass wir ja auch in der Forschung ganz gut schon sehen können, dass wir gerade im deutschen Pflegesystem nicht nur im internationalen Vergleich einen ganz geringen Professionalisierungsgrad haben, sondern wir haben auch eine Polarisierung zwischen höher und gut qualifizierten Beschäftigungssegmenten in der fachlichen Pflege und einer Expansion gering qualifizierter informeller Beschäftigungssegmente. Und das heißt, wir müssen hier auch immer berücksichtigen, ne, dass wir es hier auch mit einer Expansion von Grauzonen auf dem Pflegemarkt zu tun haben, was ich aus meiner eigenen Forschung und Engagement kenne, wo wir so ein bisschen aufpassen müssen, ob wir nicht sozusagen hier auch Tür und Tor öffnen für eine Prekarisierung und eine Informalisierung von pflegerischer Unterstützungsarbeit. Und ich finde, das ist deswegen auch wichtig, und das ist jetzt der letzte Kommentar, dass wir eben gerade, wenn es um die Professionalisierung der Pflege geht, immer schauen müssen, es ist eine sehr umkämpfte Profession, die als unvollständig gilt und die in den meisten Köpfen der Menschen als eine Jeder-Frau-Tätigkeit zählt. Also das heißt, um die berufliche Attraktivität der Fachpflege aufzuwerten, was ich ganz wichtig finde, müssen wir auch immer schauen, dass wir eben sozusagen Informalisierung und Prekarisierungstendenzen einhegen. Genau, und vielleicht
vielen
ganz
Dank.
Zum Schluss, Entschuldigung, ich habe einen Punkt.
Nein.
Okay.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt jetzt die Kollegin Schulz-Asche.
Ja, das schließt sich vielleicht ganz gut an. Ich möchte Frau Wehrstedt fragen von der Pflegekammer Niedersachsen, welchen gesellschaftlichen Wert, welchen Auftrag, welche Bedeutung die professionelle Pflege aus Ihrer Sicht hat und welche Potenziale bzw. Voraussetzungen eigentlich geschaffen werden müssen, damit eine Zusammenarbeit der verschiedenen Gesundheitsberufe im Sinne der pflegebedürftigen Menschen oder der kranken Menschen tatsächlich umgesetzt werden können. Das würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen und welche Strukturen Sie dafür notwendig halten.
Frau Wehrstedt.
Ja. Dankeschön. Wir haben einen riesigen Mehrwert und einen großen gesellschaftlichen Stellenwert als professionell Pflegende, weil wir die Versorgung der gesamten Bevölkerung von der Geburt bis zum Tod sicherstellen und Pflege natürlich deutlich mehr ist als satt, sauber und trocken. Das jetzt hier auszuführen, würde den Rahmen deutlich sprengen. Ich denke, alle, die näher an der Pflege dran sind, wissen das. Wir sind ja nicht nur Pflegende, sondern eben auch primär Anwälte unserer Pflegebedürftigen. Und wir schätzen dabei die Gesamtsituation individuell ein und richten dann natürlich unsere Versorgung daran aus. Und die professionelle Pflege übernimmt auf dieser Grundlage und auf Grundlage des Wissens schon jetzt eigenverantwortliche Aufgaben. Und da kommen wir direkt dazu, was für ein Potenzial quasi unsere Berufsgruppe hat. Also der zweite Teil Ihrer Frage. Ja, unser aktuelles System ist ziemlich krankheitsorientiert und unsere individuelle pflegerische Versorgung richtet sich aber anhand der Bedarfe und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen aus. Und solange diese Versorgungsprozesse nicht aus der Sicht der Pflegebedürftigen gedacht werden, wird es auch einfach schwer für uns als Berufsgruppe, unsere pflegerische Expertise damit einzubringen. Wir müssen uns einbringen, um politisch und natürlich auch hausintern bei jedem Arbeitgeber Entscheidungen mitbestimmen zu können. Und wir brauchen diese Entscheidungsspielräume, um was verändern zu können. Und dafür lässt sich die, also wie eben schon gesagt, die Substitution nennen, also nicht nur Delegation, sondern die Substitution und die Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten. Ein Beispiel, ohne die Liste jetzt aufzumachen, wäre zum Beispiel die Wundversorgung. Und wir müssen einfach unser pflegerisches Potenzial nutzen, um nicht nur hausintern, sondern eben auch politisch mitentscheiden zu können. Und das geht natürlich wunderbar über eine pflegerische oder berufsständische Selbstverwaltung, wie Herr Professor Dr. Fischer das vorhin schon ja quasi nur angerissen hat. Das war ja schon ein großer Inhalt, aber nur ein Teil dessen, was eine berufsständische Selbstverwaltung kann. Und wir sehen das ja immer wieder an den anderen Berufsgruppen, die selbstverwaltet sind, was sie damit erreichen können. Und deswegen brauchen wir natürlich eine Pflegekammer, um uns in den einzelnen Bundesländern und auch auf der Bundesebene ja, beweisen zu können und darüber die Projekte und Verbesserungen anstoßen zu können.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg.
Ja, meine Frage geht an die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände, Herrn Hahn. Herr Hahn, soweit ich weiß, wenden Sie sich in Ihrer Stellungnahme gegen den Zugang von pflegenden Angehörigen zu regelmäßigen PCR-Tests. Wie begründen Sie das? Ist das die Aussagefähigkeit dieser Tests, die Sie da bemängeln, oder ist es der Aufwand und die Belastung für die, die diesen Test dann über sich ergehen lassen sollen?
Herr Hahn.
Ich muss leider sagen, dass ich die Frage nicht so richtig verstanden habe wegen der Tonqualität und müsste darum bitten, dass sie nochmal wiederholt wird. Entschuldigen Sie bitte.
Bitte, noch einmal.
Ich wiederhole die Frage nochmal.
Vielleicht nehmen Sie mal ein anderes Mikrofon, weil es scheint das Mikrofon zu sein.
Herr Hahn, die Frage nochmal. Aus meiner Erkenntnis wenden Sie sich in Ihrer Stellungnahme gegen den Zugang von pflegenden Angehörigen zu regelmäßigen PCR-Tests. Wie begründen Sie dies? Ist das die Aussagefähigkeit der Tests, die Sie in irgendeiner Form anzweifeln, okay, oder ist es der Aufwand und die Belastung für die pflegenden Angehörigen?
Okay.
Herr Hahn, jetzt angekommen, ja? Gut.
Ja, ich glaube, ich habe die Frage erfasst. Dankeschön. Ja, die Frage des Zugangs zu Tests, egal für welche Personengruppen, verbindet sich immer auch mit der Sorge um Kapazitäten, wie viele Kapazitäten, Laborkapazitäten, insbesondere Reagenzien stehen zur Verfügung. Und das ist eine ganz schwierige Fragestellung, wo ja nicht nur auf kommunaler Seite, es ist gar nicht in erster Linie auch die kommunale Seite, die darüber nur diskutiert, sondern auch Bund und Länder diskutieren ja darüber. Wir können die Möglichkeit von Testungen für asymptomatische Personen nicht ohne weiteres immer weiter ausdehnen, wenn die Kapazitäten nun mal begrenzt sind. Und wir müssen darauf gemeinsam achten, dass am ehesten dort getestet wird, wo es im Hinblick auf die Ausbreitung des Virus am effektivsten ist. Also von daher möchte ich in dem Sinne antworten, wir sehen die Notwendigkeit, Schutz von vulnerablen Gruppen und insbesondere auch Angehörigen. Wir sehen die Notwendigkeit, gerade wenn man auch sieht, dass beispielsweise ja in vielen Bundesländern auch Personal an Schulen und in Kitas asymptomatisch alle 2 Wochen getestet wird. Da gibt es sozusagen einen Bruch in der Denke. Aber wir stehen nun mal eben auch unter dem Zwang, dass die Laborkapazitäten begrenzt sind. Also es geht gar nicht in erster Linie um die Frage von Finanzierung, sondern tatsächlich mehr um die Frage, wie viele Kapazitäten stehen zur Verfügung.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Kühne.
Sehr herzlichen Dank. Meine Frage geht an die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Wie bewerten Sie die Forderung der Antragsteller, einen Anspruch pflegender Angehörige auf Pflegeunterstützungsgeld von bis zu 20 Tagen zu schaffen? Gehen Sie hierbei bitte auch auf die aktuell bereits bestehenden Möglichkeiten einer besseren Unterstützung zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, so wurde bereits gesagt, auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ein.
Herr Hahn nochmal, ja, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir sehen schon, dass die Möglichkeiten, gerade in der Situation Pflege zu organisieren, bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit, schon jetzt auch durch die Neuregelungen ausgeweitet wurden. Man muss sehen, dass ja diese Leistungen bereitgestellt werden, nicht um sozusagen perspektivisch Pflege zu leisten sozusagen, sondern es ist ja in dieser Übergangsphase, wenn man einfach viele Dinge organisieren muss. Dafür steht diese Leistung zur Verfügung. Und wir glauben, dass auch unter dem Aspekt, dass eben dieser Zeitraum jetzt von 10 auf 20 Tage verlängert wurde durch die Sondergesetze im Rahmen der Corona-Pandemie, ausreichend sein kann, um sich zu organisieren. Dass im Anschluss die vielen Themen, die wir eben auch gehört haben von den Experten, nämlich die Frage Vereinbarkeit, Familie, also Pflege und Beruf, familiäre Pflege, Anreizsysteme, Rahmenbedingungen zu verbessern, das ist unbestritten, das ist auch im Interesse der Kommunen. Aber hier an der Stelle haben wir eine Regelung, die gerade sozusagen das Organisieren bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit betrifft. Und da haben wir den Eindruck, dass dieser Zeitraum, der jetzt auf 20 Tage verlängert wurde, ausreichend ist.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Henrich.
Ich richte meine Frage an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wie garantieren die Krankenhäuser schon heute Beschäftigte auf den Umgang mit Pandemien, wie die Corona-Pandemie vorzubereiten?
Herr Köpf von der DKG.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist natürlich so, dass Krankenhäuser grundsätzlich auf Infektionsgeschehen vorbereitet sind, auch entsprechend über andere Maßnahmen und natürlich an der Stelle, ich sage das mal, auch eine gewisse Kompetenz vorhalten. Insofern ist das ein Punkt, der für die Krankenhäuser wichtig ist. Und wir gehen davon aus, und das sind die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, dass die Krankenhäuser auch ihre Beschäftigten entsprechend vorbereiten auf diese neue Herausforderung auch im Rahmen der Corona-Pandemie. Das ist sozusagen an der Stelle das, was die Krankenhäuser auch machen. Sie machen das natürlich auch, ich sage das mal, im Rahmen von einer Risikobewertung, die Krankenhäuser. Und es gibt auch schon Regelungen, die Krankenhäuser zum Schutz ihrer Beschäftigten. Das ist zum Beispiel die Biostoffverordnung oder entsprechende die technische Regel für biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege. Und Krankenhäuser haben natürlich immer einen entsprechenden Alarm- und Einsatzplan, an dem auch Regelungen getroffen sind, auch sozusagen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Dittmer.
Meine Frage geht nochmal an die Bundesarbeitsgemeinschaftsfreie Wohlfahrtspflege, Frau Dr. Fix. Teilen Sie die Auffassung der Antragsteller, dass die Bindung des Entlastungsbetrages an anerkannte Leistungserbringer aufgehoben werden sollte? Bitte erläutern Sie uns Ihre Einschätzung.
Frau Dr. Fix,
bitte. Ja, Elisabeth Fix für die freie Wohlfahrtspflege. Vielen Dank für die Frage. Ja, die freie Wohlfahrtspflege unterstützt diese Maßnahme. Viele Nachbarn und andere Personen sozusagen erbringen durchaus auch sehr wertvolle Unterstützungsleistungen und sehr gezielte Unterstützungsleistungen im Alltag, schon immer sozusagen, auch schon vor der Pandemie. Und daher halten wir es für sachgerecht, dass diese Regelung tatsächlich jetzt erstmal während der Pandemie so ausgeweitet wird. Und wir können uns perspektivisch gut vorstellen, dass die Regelung auch darüber hinaus verstetigt werden sollte.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Wessig.
Vielen Dank. Meine Frage geht auch an die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, Frau Dr. Fix. Die Pandemie hat dazu geführt, dass manche starre Regelung erleichtert wurde, zum Beispiel zu den Verordnungen des gemeinsamen Bundesausschusses. Wo sehen Sie Anknüpfungspunkte für die von niemandem bestrittene Notwendigkeit zur Entbürokratisierung in der Pflege?
Frau Dr. Fix, bitte.
Ja, Elisabeth Fix für die BAGFW. Frau Westig, vielen Dank für die Frage. Wir haben insbesondere bei den Regelungen in den Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses gesehen, dass die Erleichterungen, die da getroffen wurden, beispielsweise die Verlängerung der Genehmigung bei der HKP-SAP-Verordnung, Soziotherapieverordnung von 3 auf 10 Tage, die rückwirkende Geltung von Folgeverordnungen, die Möglichkeit, dass Folgeverordnungen nicht mehr 3 Tage vor Ablauf der Erstverordnung ausgestellt werden müssen, sich bewährt haben. Und sie haben eine enorme Entlastung für die Pflegekräfte im Alltag, aber auch für die Versicherten sozusagen, die sich ja um diese Verordnungen selbst bemühen müssen, geschaffen, ohne zu einer Leistungsausweitung zu führen. Und wir würden uns wünschen, dass solche Regelungen auch in Zukunft geprüft werden und verstetigt werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der sich auch sehr bewährt hat, ist die digitale Leistungserbringung. Das Thema ist vorher schon einmal angeklungen. Viele Leistungen konnten ja nur digital erbracht werden während des Lockdowns. Und auch diese Regelungen haben sich bewährt. Und auch da stellen wir fest, dass es wieder Einschränkungen gibt, sozusagen, die wieder entfallen sollten. Und wir sollten die Chancen der digitalen Leistungserbringung einfach auch in Zukunft viel stärker nutzen können. Und dafür brauchen wir entsprechende Rahmenbedingungen, die über die Pandemie hinaus verstetigt werden.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Kühne.
Ja, herzlichen Dank. Das ist ja heute wie am Fließband hier. Frage an die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände. Wie beurteilen Sie die Forderung nach einer bundesweit einheitlichen und barrierefreien Notfall-Hotline, an die sich Pflegepersonen wenden können? Gehen Sie bitte dabei auch auf die bereits bestehenden Unterstützungsangebote für pflegebedürftige Personen und deren Angehörige vor Ort ein. Herzlichen Dank.
Herr Hahn, ja, bitte. Vielen Dank für die Frage. Hahn, Städtetag. Die bundesweit einheitliche Rufnummer, ich verstehe das nicht als diesen Gedanken sozusagen jetzt als eine Vorstellung, dass Fragen sozusagen aus einer bundesweiten Perspektive beantwortet werden. Das wäre ja sehr abstrakt, sondern eine bundesweit einheitliche Rufnummer, die dann irgendwo in einer kommunalen Struktur aufläuft, wo dann Fragen beantwortet werden könnten. So verstehe ich sozusagen diesen Gedanken. Da sieht man auch an der Stelle, dass dieser Gedanke einer einheitlichen Rufnummer sicherlich ein guter Gedanke ist, aber es erfordert eben eine dahinterliegende Struktur, eine dahinterliegende Infrastruktur. Also der Weg dorthin, nämlich eine Rufnummer zu kommunizieren, ist der zweite oder dritte oder vierte Schritt. Der wichtigere Teil ist tatsächlich eine effiziente kommunale Beratungsstruktur, ich meine jetzt nicht kommunale Beratungsstruktur im Sinne von durch das Rathaus bereitgestellt, sondern auf den kommunalen Kontext sozusagen bezogen, räumlich gesehen, dass dort eine gute Beratungsinfrastruktur da ist. Wir haben diese Beratungsinfrastruktur durch die Pflegekassen, durch Wohlfahrtspflege, durch Leistungsanbieter, auch durch Kommunen in unterschiedlicher Qualität. Wir haben gerade auch das Zusammenwirken der eben genannten in der Beratung auch in unterschiedlicher Qualität. Und das ist etwas, was wir uns schon seit langem aus kommunaler Sicht wünschen. Wir wünschen uns tatsächlich eine homogene, auf der kommunalen Ebene innerhalb einer Gemeinde, einer Stadt, organisierte Beratung, wo alle Beteiligten zusammenwirken. Dafür brauchen wir aber entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen. Also Antwort unterm Strich, eine Rufnummer, darüber kann nachgedacht werden, wenn eine entsprechende flächendeckende gute Beratungsstruktur vorhanden ist. Wir haben da gute Beispiele, aber wir haben es nicht in der Fläche. Und ich glaube, das ist der Schwerpunkt, wo wir dann auch in nächster Zeit nochmal intensiver darüber beraten müssten, wie kann es gelingen, in der Fläche eine konsistente, gute, effiziente Beratungsstruktur unter Beteiligung aller Beteiligten in der Pflege aufzubauen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Behrens.
Ja, und meine Frage richtet sich nochmal an die BAGFW, Frau Dr. Fix. Mit dem Covid-Krankenhausentlastungsgesetz wurden Regelungen zur Aufrechterhaltung der pflegerischen Versorgung während der Corona-Pandemie getroffen. Welche Bedeutung messen Sie diesen Regelungen bei und welche Schlüsse für deren Fortführung ziehen Sie daraus?
Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix für die Freie Wohlfahrtspflege. Vielen herzlichen Dank, Frau Behrens, für die Frage. Diese Regelungen waren sehr wichtig. Wir sind auch sehr froh, dass mit dem KHZG, was wir nächste Woche diskutieren, der Schutzschirm für die Pflegeeinrichtungen verlängert wurde bis zum 31.12. Ich will jetzt aber auf die pflegenden Angehörigen eingehen. Da sind sehr viele sinnvolle Regelungen getroffen, beispielsweise die Kostenerstattung nach § 36, wenn keine entsprechenden professionellen Angebote vorhanden sind. Hier hätten wir sozusagen als kleine Ergänzung, als kleinen Wunsch, dass auch der Leistungsanspruch auf die Tagespflege, die ja auch nicht voll abgerufen werden konnte, hier auch verfügbar gemacht werden sollte. Vorher hatte ich schon die Gelegenheit, kurz auszuführen zum Thema Entlastungsbetrag für die Nachbarn. Dazu würde ich jetzt nichts mehr sagen wollen. Sehr wichtig ist uns auch die Regelung, dass die Unterstützungsangebote im Alltag, die für das Kalenderjahr 2019 nicht abgerufen wurden, noch bis Ende dieses Jahres abgerufen werden können. Das ist insbesondere bei den familienunterstützenden Leistungen für Menschen mit Behinderung unglaublich wichtig. Auch die Verlängerung der Regel zu den Pflegehilfsmitteln ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag. Darauf ist Frau Doker ja vorher schon eingegangen, kann ich nur unterstützen, was sie sagte. Das brauchen wir nach wie vor sehr dringend, weil viele Pflegehilfsmittel nach wie vor noch teurer sind und manchmal auch teurer werden, wenn bestimmte Knappheiten auf dem Pflegemarkt auftreten. Und nicht zuletzt sagen Thema Pflegeunterstützungsgeld, die Verlängerung auf 20 Tage ist auch eine Maßnahme, die aus unserer Sicht unabdingbar und sehr sinnvoll ist, ebenso sozusagen verbunden mit der Möglichkeit, dass 10 schon genommene Arbeitstage Pflegeunterstützungsgeld auf diese Maßnahme nicht angerechnet werden.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg.
Meine Frage geht an Peter Köpf, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Es betrifft das Thema Arbeitsrecht, und zwar die 12-Stunden-Regelung, die bis 31.27 galt. Meine Frage ist, für den Fall, dass solche Regelungen wieder mal eingeführt werden müsste oder wird, liegen Ihnen Erkenntnisse darüber vor, in welchem Umfang oder das überhaupt Gebrauch gemacht wurde und welche Folgen das für die Pflegekräfte hatte? Gab es da irgendwelche Reaktionen? Dankeschön.
Herr Köpf, bitte.
Ja, also wir wissen natürlich auch, dass in den Krankenhäusern ja heute auch schon durch entsprechende tarifvertragliche Regelungen auch Abweichungen bei der Arbeitszeit möglich sind. Das bedeutet, die Tarifverträge lassen da ja auch schon einen gewissen Spielraum zu. Und insofern ist für uns tatsächlich die Frage gewesen, welche Auswirkungen jetzt sozusagen auch diese Verlängerung auf 12 Stunden hatte. Uns liegen momentan keine verlässlichen Rückmeldungen vor. Es ist allerdings sicherlich eine Maßnahme gewesen in den Krankenhäusern, insbesondere da, wie ich sage das mal, in den Hotspots auch in den Krankenhäusern, die, sagen wir mal, sehr schwer betroffen waren, um hier die Versorgung insbesondere in den Intensivbereichen auch sicherzustellen. Und insofern denken wir, dass das auch entsprechend verantwortungsbewusst von den Krankenhäusern auch eingesetzt worden ist, wirklich nur da, wo es benötigt worden ist, weil es ja am Ende trotzdem dazu führt, dass entsprechende Ausgleichszeiträume später auch gewährt werden müssen. Das muss ja mit berücksichtigt werden auch an der Stelle. Also insofern sind wir eigentlich oder gehen davon aus, aufgrund der Rückmeldung, die wir haben, dass die Krankenhäuser hier sehr zurückhaltend auch entsprechend davon Gebrauch gemacht haben.
Wir haben noch eine Minute. Kollegin Möhring, noch eine Frage.
Ja, dann versuche ich doch noch mal eine Frage an die Kollegin Grit Genster von Verdi. Wenn Sie es schaffen, in der einen Minute uns vielleicht kurz zu erläutern, welchen besonderen Stellenwert wird eine verbindliche tarifliche Bezahlung in der Pflege für eine spürbare Aufwertung und Anerkennung des Pflegeberufs hat, wäre ich Ihnen dankbar.
Frau Genster. Vielen Dank für die Frage, Grit Genster, Gewerkschaft Verdi. Eine verbindliche tarifliche Bezahlung ist deshalb wichtig, um eine untere Haltelinie einzuziehen. Der Pflegemindestlohn, den wir haben,
der reicht dafür nicht aus. Und ich möchte auch noch mal was sagen zum Stand der Tarifverhandlungen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir hier vorankommen mit den Verhandlungen in der nächsten Woche und zügig zu einem Abschluss kommen. Die Tarifvertragsparteien haben den festen Willen geäußert, dass das die letzte Verhandlungsrunde ist, sodass das Ziel erreicht werden kann, dass spätestens Anfang 2021 ein Tarifvertrag auf die gesamte Branche erstreckt wird. Da ziehen wir mit den Beteiligten an einem Strang. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an alle Sachverständigen und Verbandsvertreter, an die Kolleginnen und Kollegen, die die Fragen entsprechend gestellt haben. Ich glaube, wir haben schon einige Erkenntnisse mitnehmen können bei dieser Anhörung, und damit schließe ich jetzt die Anhörung. Vielen Dank.